Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallo. Stichwort Teilnehmerzahlen von Demos, von Verifikation und Misstrauen in Medien.
Stichwort Präsidenten, die Anti-Corona-Maßnahmen-Demos unterstützen, wie unabhängige Medien in Brasilien die Bevölkerung aufklären wollen.
Stichwort Beirut, wie deutsche Nachrichtenformate ihre Berichterstattung reflektieren.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute gesammelt von Markus Bornheim, Helge Fuest und Juliane Leopold, also der Chefredaktion von ARD aktuell, also den Machern der Tagesschau. Die drei sind unter anderem eben für die Tagesschau und den Tagesthemen verantwortlich und räumen jetzt in einem aktuellen Blogpost ein, dass die Berichterstattung beider Nachrichtenformate unmittelbar nach der katastrophalen Explosion in Beirut am Dienstagabend nicht angemessen war. Und sie ärgern sich über sich selbst. Zitat: Über Social Media haben wir schnell reagiert und ausführlich berichtet, aber hätten wir dieses Ereignis nicht auch im klassischen Fernsehen besser abbilden müssen, um es kurz zu sagen, ja, hätten wir. Es war eine journalistische Fehleinschätzung. Beide Teams grämen sich heute, dass dies dem Nachrichtenereignis nicht angemessen war. Sie können davon ausgehen, dass Redakteurinnen und Redakteure von ARD aktuell die schärfsten Kritiker ihrer eigenen Produkte sind. So ein Abend wie gestern nagt an unserem Selbstverständnis.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler und Nora Friedrichmann vom MDR Medienblog Das Altpapier.
Ja, keine Sorge, zur Kritik an ARD aktuell, da sage ich jetzt gar nichts mehr, denn alle, die da was Gehaltvolles zu sagen hatten und auch einige, die nichts zu sagen hatten, die haben das längst gesagt. Ich finde allerdings, die Art und Weise, wie sich das Chefredaktionsteam um Markus Bornheim öffentlich mit eigenen redaktionellen Abläufen und auch Fehlern auseinandersetzt, durchaus beachtlich und lobenswert. So viel Selbstkritik ist sicher nicht ganz alltäglich. Aus meiner Sicht geht es aber gar nicht so sehr darum, ob die Kritik nun am Selbstverständnis von ARD aktuell nagen muss. Es geht doch vielmehr um die Frage, wie sehr sich dieses Selbstverständnis möglicherweise eigentlich weiterentwickeln muss. Das bringt Nora Friedrichmann in ihrer aktuellen Medienkolumne im MDR Altpapier ziemlich gut auf den Punkt, finde ich, indem sie schreibt, Zitat, jedenfalls ist der Dienstagabend ein Anlass, die Rolle der klassischen linearen Hauptnachrichtensendungen in Zeiten von Social Media weiter auszuloten. Solche Ereignisse zeigen, der Anspruch an Online-Nachrichten und Berichterstattung auf Social-Media-Plattformen kollidiert immer wieder mit den Erwartungen an Tagesschau und Co. Ihre Rolle im vom User-Generated Content getriebenen Nachrichtenstrudel scheint sich weiter zurechtruckeln zu müssen.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das Medienmagazin, auf das ihr zählen könnt.
Wie viele waren es denn nun? 12.000? 20.000, 30.000, 40, 50 oder am Ende doch 1,3 Millionen Teilnehmer?
Tja, geht es nach einigen Teilnehmern, da waren es am Wochenende bei einer Demonstration gegen die Corona-Schutzmaßnahmen über 1 Million Demonstranten. Die Polizei, die spricht aber nur von 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Im Netz tobt seitdem eine Debatte über die Teilnehmerzahl, die von der eigentlichen Demo im Grunde ablenkt. Wir wollen uns die Mechanismen hinter dieser Debatte einmal genauer ansehen.
Tja, was war passiert? Also nach der Anti-Mund-Nase-Schutz-Demo in Berlin hat Faktenchecker Patrick Gensing eine Recherche über die Teilnehmerzahl für die Tagesschau veröffentlicht. Eine Analyse von Bildern und Daten führte Gensing dann zu dem Schluss, in sozialen Netzwerken wurden Fake News rund um die Teilnehmerzahl verbreitet. Der Unterton im Netz aber, die Medien würden bewusst eine falsche Teilnehmerzahl nennen.
Tja, seit seinem Bericht auf jeden Fall gibt's auch ordentlich Gegenwind für den Faktenchecker. So tauchte ein Video auf, in dem ihm selbst die Verbreitung von Fake News vorgeworfen wird. So solle eine von ihm verwendete Fotoaufnahme zu einem anderen Zeitpunkt aufgenommen worden sein. Die Reaktionen, die machen Patrick Gensing Sorgen. Er twitterte, in Mails und Messenger werde ich bepöbelt, weil ich angeblich manipuliert hätte. Und den Mechanismus, den beschreibt er so. Erst wird irgendwas behauptet, dann wird das widerlegt und diejenigen, die es widerlegen, werden dann der Lüge oder Manipulation bezichtet. Und schon geht es nicht mehr um die Fake News an sich, sondern um die bösen Medien. Tja, darüber möchten wir jetzt genauer etwas hören. Und Daniel hat vor der Sendung mit Patrick Gensing aus dem ARD-Faktenfinder und Tagesschau-Investigativteam über Verifikation und Misstrauen gesprochen. Und als erstes wollten wir wissen, wie kam es eigentlich dazu, dass die Zahl der Demo-Teilnehmerinnen jetzt so zum Politikum geworden ist?
Ja, es ist eine interessante Geschichte, finde ich, weil es wurde schon auf der Veranstaltung selbst wurde gezielt die Zahl von 1,3 Millionen Teilnehmenden verbreitet. Das wurde da auf der Bühne eben kundgetan. Wir sind 1,3 Millionen und gebt das in eure Netzwerke. Und seitdem kursiert das eigentlich und wurde eben auch ganz gezielt bei großen Medien in die Kommentarspalten geschrieben und per E-Mail und so weiter denen geschickt, von wegen ihr lügt, und es waren viel mehr.
Du hast dir das dann ja auch für einen Beitrag in der Tagesschau, also beziehungsweise auf tagesschau.de genau angeschaut, einen Faktencheck gemacht und bist zu dem Schluss gekommen, das sind Fake News, die da verbreitet worden sind. Was hast du da berichtet?
Also wir sind mit dem Begriff Fake News zurückhaltend. In diesem Fall würde ich wirklich von lupenreinen Fake News sprechen, weil gezielt eine falsche Information, eine irreführende Information gestreut wurde. Die Recherche selbst war relativ leicht. Man spricht dann eben mit verschiedenen Reporterinnen und Reportern, die vor Ort waren und die das alles sehr ausführlich geschildert haben, wie die Demonstration aussah. Wir haben Fotos abgeglichen, wir haben uns Videos angeschaut und auf Basis dessen sind wir dann zu dem Schluss gekommen, dass diese Zahl von gut 20.000 realistisch erscheint. Vor allem gibt es auch überhaupt kein Material, was anderes belegen würde.
Interessant ist, dass dann mit der Aufklärungsarbeit, mit dem Artikel, das Thema nicht beendet war oder noch so ein bisschen weiter diskutiert wurde. Man kann fast sagen, dann ging es richtig los. Dich haben sehr viele Reaktionen erreicht. Welche denn?
Die Sachlage war ziemlich eindeutig, dass es nicht 1,3 Millionen sind und auch nicht 800.000. Das war eigentlich klar. Und deswegen ist dann die Strategie, dass irgendwas rausgegriffen wird, um weiter die Glaubwürdigkeit von solchen Faktenchecks anzuzweifeln. Und in diesem Fall ist das eben so geschehen, dass beispielsweise ein Bild, das wir veröffentlicht haben, das von der Siegessäule aus gemacht wurde, das dann angezweifelt wurde, dass dieses Bild während der Kundgebung geschossen wurde, sondern es wurde angeblich vor der Kundgebung bereits gemacht und so hätten wir angeblich manipuliert. Das war der Vorwurf, der dann wirklich auch sehr massenhaft verbreitet wurde.
Jetzt hast du ja auch nochmal erklärt, wie man ganz einfach zeigen kann, dass das ein authentisches Foto ist. Wie hat das in dem Fall funktioniert, beziehungsweise wie kann man das erklären?
Also wir hatten bereits am Wochenende, hatte ein Kollege vom RBB dankenswerterweise direkt bei dem Fotografen angefragt, von wann das Foto ist. Normalerweise steht das auch in den Bilddatenbanken, das war hier nicht, weil das eine andere Agentur war. Der hat uns 15.39 Uhr angegeben. Wir haben das abgeglichen mit anderen Fotos, die die dpa in der Agentur hatte. Die waren ungefähr 16 Uhr wurden die angegeben und waren auch um 16.50 Uhr in den Agenturdatenbanken, was auch alles passt. Es gab für uns deswegen keine Zweifel, dass dieses Foto am Nachmittag aufgenommen wurde. Wir haben dann nochmal nachgefragt bei dem Fotografen. Der hat mir die Daten geschickt, auch von dem Foto. Er hat sogar einen Bon vorliegen, der beweist, dass er den Eintritt bezahlt hat, dafür die Siegessäule kurz vorher. Es waren andere Fotografen vor Ort, die auch die Uhrzeit bestätigen. Und deswegen gab es da für uns keine Zweifel.
Wenn wir jetzt mal so ein bisschen mit Abstand auf diese Debatte schauen, auch wie sie geführt wurde, welche Reaktionen es gibt und dann auch für welche Verunsicherungen dieses Reaktionsvideo auf den Beitrag gegeben hat. Was für Mechanismen erkennst du da?
Da ist dann noch ein Video aufgetaucht auf YouTube und in diesem Video wurde anhand eines Tools, Sonnenverlauf nennt sich das, wurde eben ein vermeintlicher Beweis geliefert, dass das Foto von 12.30 Uhr, 13.30 Uhr sein muss, also vom Mittag, die genaue Uhrzeit weiß ich gerade nicht. Dieses Tool alleine beweist aber gar nichts und es ging dann darum, wie die Schatten geworfen waren auf der Straße. Und ich habe dann ein anderes Tool zum Beispiel auch nochmal benutzt, das sich eben Shadow Calculator nennt, also Schattenkalkulator. Und dieses Tool zeigt eben, dass das, was da, diese These, die da aufgestellt wurde, überhaupt nicht haltbar war, sondern dass die Schatten, die man auf der Straße sieht, absolut übereinstimmen mit dem Sonnenstand, den auch um 15.30 Uhr, den es eben gab in Berlin. Aber dieses Video hat nochmal massiv für Zweifel gesorgt an unserer Darstellung.
Du hast dann auch auf Twitter sogar beschrieben, dass du da nicht nur selbst angepöbelt wurdest übers Netz, sondern dass dann auch vielleicht auch andere Journalisten nochmal nachgefragt haben, so wie denn das sich mit dem Foto verhalten hat. Da ist wohl ein Zweifel gesät worden, der an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch aufgegangen ist. Macht dir das Sorgen?
Also es ist natürlich vollkommen in Ordnung, wenn Kolleginnen und Kollegen nachfragen. Das ist, da spricht überhaupt nichts gegen. Man muss aber allerdings auch sagen, auch andere Kolleginnen und Kollegen können so ein Video checken. Also wir sind nicht alleine dafür verantwortlich, irgendwie alles, was im Netz stattfindet, zu prüfen und uns dazu zu verhalten, sondern das können auch wirklich andere Leute leisten. So, das ist das eine. Es gab aber dann eben auch Anfragen, in denen stand, dass das sehr überzeugend dargelegt wurde, dass das überhaupt nicht von dieser Zeit sein könne. Und da wundere ich mich dann teilweise schon, dass natürlich das impliziert, dass wir ja auch falsch oder manipulierend arbeiten würden. Und genau, das scheint dann eben auch wirklich zu fruchten, dass da so einfach Zweifel gesät werden und ein bisschen was bleibt vielleicht hängen immer, ne? Also wenn dann sozusagen Leute nur so am Rande mitbekommen, aha, da ist irgendwie eine Diskussion, der hat das da anscheinend irgendwie manipulierend benutzt, irgendwas bleibt möglicherweise hängen und ich fürchte, dass das eben auch eine Strategie ist, dass man mit möglichst viel Dreck wirft und ein bisschen was bleibt hängen.
Was können Medienmacherinnen, Macher, unternehmen, dass sie sich von solchen Mechanismen nicht ausspielen lassen?
Ich glaube, man muss auch sehr genau darauf achten, dass man sich tatsächlich bewusst ist, wie sehr die Inhalte auf Social Media eben auch manipuliert werden. Also über welche Themen wir da eigentlich die ganze Zeit diskutieren. Nehmen wir mal die vergangenen Wochen. So, wie viel wurde da über dieses angebliche Panorama-Gate und Don Alfonso eigentlich diskutiert? Was passiert in der Welt und womit beschäftigen wir uns die ganze Zeit? Womit lassen wir uns auch ablenken? Und ich merke auch, dass einige Leute anscheinend glauben, ich würde die ganze Zeit zum Beispiel nur über die AfD schreiben. Das ist völliger Unsinn. Ich weiß noch nicht mal, wann ich den letzten Beitrag über die AfD geschrieben habe. Aber diese Beiträge werden dann auf Social Media skandalisiert sozusagen von rechten Kreisen. Und das sehen dann auch Kolleginnen und Kollegen und denken, ah, guck mal, der Gensing, der schreibt ja sowieso nur über das eine Thema, obwohl ich in der Zwischenzeit 15 andere Beiträge geschrieben habe. Und da muss, glaube ich, jeder Einzelne sich auch sehr bewusst sein, dass diese Skandalisierungsmechanismen, die da stattfinden, dass man die auch reflektiert und auch die eigene Wahrnehmung überprüft, worauf man sich da eigentlich gerade einlässt.
Ich würde gerne das Thema Ablenken auch tatsächlich nochmal aufgreifen. Diese Debatte auch um eine Teilnehmerzahl hatten wir ja schon bei der Amtseinführung von Trump. Oder jetzt auch teilweise in den USA kann man es beobachten, wenn es vielleicht ja zur US-Wirtschaft schlechte Zahlen gibt, dass dann zufälligerweise immer ein anderes Aufregerthema gerade durch das Social-Media-Dorf getrieben wird. Das ist, glaube ich, eine besondere Herausforderung, der wir uns gerade stellen müssen, so auch im journalistischen Sinne.
Ja, klar. Themensetzung ist immer, gehört dazu zu einem Diskurs und das ist natürlich auch zulässig, dass jeder versucht, seine Themen zu setzen. Aber wir müssen natürlich, also als Journalistinnen und Journalisten, extrem aufpassen, dass man diesen Mechanismen von Social Media, die sich ja extrem leicht manipulieren lassen, das ist ja jetzt nichts Neues, dass es da lautstarke Minderheiten gibt, die besonders laut trommeln und mit verschiedenen Mechanismen auch schaffen, Hashtags zu setzen und Themen nach vorne zu pushen, dass man sich davon eben auch nicht treiben lässt. Und deswegen muss man ja auch wir als Faktenchecker müssen extrem aufpassen, welche Themen wir überhaupt aufgreifen und welche nicht. Und viele Sachen lassen wir natürlich auch liegen. Sonst lässt man sich tatsächlich einfach nur die Agenda von solchen Leuten diktieren.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Anti-Corona-Schutzdemos, die sind nicht nur eine Sache in Deutschland. Die Verbreitung von Fake News und das Untergraben des Vertrauens in Medien, das sind auch alles Dinge, die wir in anderen Ländern beobachten können.
Wir beschäftigen uns jetzt mit Brasilien und dem dortigen Umgang mit Covid-19. Und man muss eins sagen, Brasilien ist ein Corona-Hotspot. Das Land verzeichnet traurige Rekorde, etwa 85.000 Tote, 2,3 Millionen bestätigte Fälle. Und Präsident Jair Bolsonaro hatte das Virus monatelang kleingeredet.
Ein Großteil der Bevölkerung, der hat das aber vielleicht gar nicht mitbekommen, denn die traditionellen Medien, die machen für große Teile der brasilianischen Bevölkerung gar keine Inhalte.
Klingt jetzt erstmal komisch, aber lass uns das mal gemeinsam anschauen. Und da möchten wir euch heute Abend den interessanten Medienjob von Nube Alvarez vorstellen. Die Journalistin lebt in Berlin, arbeitet für Reporter ohne Grenzen und koordiniert das Projekt Pajor. Damit werden 8 unabhängige Medienprojekte in Brasilien gefördert. Und wir haben heute mit Nube gesprochen und sie hat uns verraten, was sie an ihrem Job und der Betreuung dieser 8 Medienprojekte besonders mag.
Den Kontakt mit den Menschen, mit den 8 Medien, weil sie sind Medien, sie sind Leute, die sehr engagiert in seine Community sind. Die meisten sind nicht professionelle Journalisten, aber sie machen das Projekt, weil sie glauben, dass die Community mehr Informationen brauchen. Und sie sind auch ein Teil dieser Community. So, sie wissen, was die Community braucht. Sie sind voll engagiert. Wir haben 2 Medien, die von und für schwarze Frauen gemacht sind. Und Medien, die sind gemacht von indigenen Bevölkerung. Und das, die Kontakt mit den Medien, es ist ganz super.
Wir haben Nube auch gefragt, wie sie denn die Informationslage rund um die Corona-Berichterstattung für die Brasilianer wahrnimmt.
Ja, in Wirklichkeit herrscht im Land ein Chaos der Desinformation. Bolsonaros Kampagne und Angriffe der Diskreditierung der Medien und Journalisten haben Ergebnisse gezeigt. In einer bereits polarisierten Gesellschaft herrscht ein großes Misstrauen gegenüber den Medien. Auf der einen Seite forderte der Gesundheitsminister zu Beginn der Pandemie die Menschen auf, zu Hause zu bleiben, während er sah, wie der Führer des Landes an den Anti-Glucks-Demonstrationen teilnahm, seine Anhänger die Hand schüttelte und die Krankheit als eine einfache Grippe darstellte. Dann gibt es die Pro-Bolsonaro-Fraktion, die den traditionellen Medien misstraut und sich lieber über sehr fragwürdige Content in sozialen Netzwerken, vor allem WhatsApp und Facebook, informieren. Leider teilen diese Berichte falsche Nachrichten und Gerüchte.
Tja, das sind irgendwie auch so Mechanismen, die wir hier hören, die wir irgendwie auch gerade im vorigen Thema tatsächlich auch feststellen könnten. Aber für die Methode des Präsidenten Bolsonaro findet sie kritische Worte.
Die Methode besteht darin, das wahre Ausmaß der Pandemie zu verdecken, Chaos zu erzeugen, noch mehr Instabilität inmitten der Pandemie zu schaffen und die Menschen dazu zu ermutigen, auf die Straße zu gehen, um gegen Isolationsmaßnahmen zu demonstrieren.
Ja, und es gibt sogar große Teile der Bevölkerung, die gar nichts von der Berichterstattung haben. Und Nube beschreibt das so.
Die Menschen in den Favelas und im Amazonasgebiet sind von der Corona-Krise in Brasilien in besonderem Maße betroffen. Ihre Probleme aber wurden von den traditionellen Medien in Brasilien vor allem anfangs weitgehend ignoriert. Die 8 Community-Medien, die am Projekt Pajor teilnehmen, versuchen, diese Informationslücke zu schließen, indem sie ihre Gemeinschaften mit unabhängigen, verlässlichen Informationen versorgen und die großen Medien für die herrschenden Missstände aufmerksam machen. Sie haben ihre Berichterstattung und ihre sozialen Aktivitäten deshalb seit Beginn der Krise deutlich ausgebaut.
Nube hat uns auch beschrieben, welches Mediensystem ihr Projekt jetzt verändern möchte.
Im Grunde geht es darum, einen unabhängigen, freien und vielfältigen Journalismus in einem Land mit einer hohen Medienkonzentration zu fördern. Um eine Vorstellung zu geben, die O Globo Gruppe ist das größte Medienkonglomerat der Welt. Diese großen Konglomerate produzieren homogene Inhalte, die nicht die Realität der meisten Einwohner des Landes widerspiegeln. Die Journalistinnen und Journalisten, mit denen wir zusammenarbeiten, gehören gesellschaftlichen Gruppen an, die von den Massenmedien des Landes meist ignoriert, marginalisiert und diskriminiert werden. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Schaffung der neuen Diskussionsräume, der Konstruktion von Identitäten und der Reflexion von Diskriminierungserfahrungen.
Ja, und sie hat uns da auch ein ganz konkretes Beispiel genannt.
Rede Wajuri ist in der Region São Gabriel da Cachoeira tätig, 850 Kilometer entfernt von Manaus, der Hauptstadt des Bundesstaats Amazonas. Die Bootsfahrt dorthin über den Rio Negro, über einen Fluss, kann bis zu 4 Tage dauern. Um die 750 Gemeinden in der Region über die Risiken des Coronavirus und über Möglichkeiten zur Prävention aufzuklären, produzieren die Mitglieder von Rede Wajuri Audio-Bulletins, die über das Radio, das Internet und sogar über mit Lautsprechern bestückte Autos verbreiten werden.
Ja, das ist jetzt eins dieser 8 Community-Journalismus-Projekte, die laufen jetzt. Wenn wir aber mal so weiter in die Zukunft blicken, da macht Nube sich Sorgen, was die Entwicklung der Pressefreiheit in Brasilien angeht.
So, ich bin besorgt über den rechtlichen und wirtschaftlichen Druck auf die Medien. Denn Bolsonaro appelliert nicht nur auf seine Sympathisanten, sondern nutzt auch öffentliche Institutionen in seinem Kampf gegen die kritische und unabhängige Presse. Der heftige Angriff auf den amerikanischen Journalisten Glenn Greenwald, er wohnt in Brasilien, Gründer der Nachrichtenwebsite The Intercept Brasil, ist das beste Beispiel dafür. Nachdem er eine Untersuchung über Korruption veröffentlicht hatte, hat er Geschäftsleute der Politiker beteiligt waren, wurde er vor Gericht schikaniert mit absurden und ungerechtfertigten Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft, die als politische Repressalien für die Arbeit des Journalisten interpretiert werden können.
Und sie sagt auch, mit einem Regierungswechsel, da wird es aber gar nicht besser werden, fürchtet sie jedenfalls. Und deswegen sei es essentiell, die Menschen für die Bedeutung der journalistischen Arbeit und die enorme Wichtigkeit einer unabhängigen und kritischen Presse zu sensibilisieren.
Abgesehen von den Punkten, die ich eben aufgezählt habe, wünsche ich mir, dass die Menschen in Brasilien einen kritischeren und verantwortungsvolleren Umgang mit den Medien finden, die sie konsumieren.
Sagt Nube Alvarez von Reporter ohne Grenzen. Von Berlin aus koordiniert sie das Förderprojekt PSOR, mit dem unabhängige Community-Medien in Brasilien aufgebaut und gefördert werden. So soll es dann verlässliche Informationen in der Corona-Krise für Menschen geben, die besonders darauf angewiesen sind.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde. Was mit Medien?
Wie können sich Medien neu erfinden? In den letzten beiden Wochen, da haben wir uns dieser Frage schon aus den unterschiedlichsten Richtungen genähert.
So machen wir das auch heute, denn wir haben einen Grund. Am 13. August, also schon in der kommenden Woche, läuft unsere Sendung zum letzten Mal hier bei Deutschlandfunk Nova. Wir machen aber als eigenständiger Podcast weiter, und zwar unter wasmitmedien.de.
So eine Veränderung, die ist ja immer traurig und irgendwie schön zugleich. Wir nehmen das auf jeden Fall als Anlass, uns neu zu erfinden und schauen uns deswegen auch heute Abend wieder an, wie sich Medien neu erfinden. Und heute einmal ganz konkret beim Thema Zeitungen. Wie entsteht ein neues Design für eine Zeitung? Das lassen wir uns von Norbert Küpper erklären. Er ist Editorial Designer und hat auch eine Kolumne im Medium-Magazin zum Thema. Er veranstaltet auch den European Newspaper Award, ein europäischer Wettbewerb für Konzept und Design von Zeitungen. Und jetzt ist er live bei uns. Guten Abend, Herr Küpper.
Guten Abend.
Dann lassen Sie uns doch direkt mit der, ich glaube, einfachsten Frage anfangen. Wenn sich eine Zeitung neu erfinden will und sagt, wir brauchen ein neues Design, wie geht das dann?
Oh ja, dann schaue ich erstmal, was machen die falsch? Wo sind Möglichkeiten, es noch besser zu machen? Das fängt an bei der Lesbarkeit der Schrift, bei der Spaltenbreite, geht über Bilder, Bildeinsatz, Infografiken. Und da ist so ein Trend im Moment in Europa, dass man mehr zum visuellen Journalismus neigt, also verstärkt Infografiken einsetzt und statt sehr langer Texte die stärker gliedert. Das nennt man auch alternative Storyformen. Und ich zeige dann meist so Beispiele vorher, nachher, damit man sehen kann, wie groß der Unterschied ist. Weil bei Zeitung ist man bei einem Markenartikel. Wenn man den zu weit verändert, dann gefällt das den Lesern nicht mehr. Das ist ähnlich wie bei Automarken. Wenn man da auf einmal nicht mehr erkennt, dass es die und die Marke, dann gibt es Stress.
Da sollten wir auch gleich nochmal gemeinsam ein bisschen eintauchen. Ich habe mal so überlegt, was denn jetzt zuletzt, glaube ich, so einer der etwas größeren Relaunches war. Und wenn ich nicht irre, war es tatsächlich das Handelsblatt, erst jetzt vor kurzem, die sich optisch überarbeitet haben. Gefällt es Ihnen? Was ist gut dran, was nicht so gut?
Da habe ich auch direkt eine Kolumne gemacht, ne? So quasi über Nacht schon. Ja, die sind wieder vom visuellen Journalismus etwas weggegangen, da so ein bisschen konservativer geworden. War jetzt jedenfalls mein Eindruck. Die hatten vorher nämlich jeden Tag eine doppelseitige Infografik und die ist jetzt weg. Da stattdessen sind kleinere Infografiken, die bei vertieften Artikeln stehen. Ich glaube, die setzen wieder auf vertiefte Berichterstattung, längere Texte und Infografiken wirklich nur da, wo so Zahlen dargestellt werden sollen. Etwas wird auf einmal wieder etwas konservativer. Das ist aber durchaus ein Trend, der auch schon wieder sichtbar wird, ne? Vom visuellen Journalismus wieder weg in Richtung längerer Texte, mehr Seriosität. Das ist ja auch ein Zeichen, dass Zeitungen waren in diesem Jahr ganz besonders erfolgreich wegen der Corona-Krise, weil da auf einmal die Leute nachfragen, wo kriege ich jetzt seriöse Informationen her? Und da waren Zeitungen sehr gut aufgestellt.
Jetzt haben Sie gerade ja schon zwei Trends auch angesprochen. Wo kommen diese Trends eigentlich her? Also kommen die, ich sag mal, aus Übersee oder werden die aus bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen heraus beeinflusst?
Das ist sehr schwer zu sagen. Aus Übersee eher nicht, weil ich auch amerikanische Zeitungen zum Beispiel mir angesehen habe in den letzten Monaten. Da ist eher so Stagnation, da sieht man keine großen Veränderungen. Das sind mehr so Diskussionen, die in der Branche so laufen, in Seminaren zum Beispiel bei Kongressen. Es gibt ja auch den European Newspaper Congress, der zu dem Wettbewerb dazugehört. Und da sieht man dann eher, was so Trends sind. Auch bei den Newspaper Awards selber, den ich ja organisiere, da sieht man die ganz großen Trends, ne? Weil man aus vielen hundert Zeitungen auswählt und dann die besten nimmt, da sieht man auf einmal, ui, das ist ja völlig ein Trend, was da gemacht wird, ne? Man kann jetzt diesem Trend folgen oder sagen, das ist Quatsch, wir machen das Gegenteil. Das ist also unterschiedlich, man weiß dann zumindest, wo man steht und in welche Richtung man gehen könnte.
Gibt es da so etwas, wenn Sie sich die ganzen Seiten auch für den Wettbewerb anschauen, was Sie am liebsten nie wieder sehen möchten?
Ja, die Jury lacht manchmal über Seiten, irgendwas mit Tieren zum Beispiel, also die schönste Katzenseite oder so etwas. Ja, das sind zum Teil lustige Sachen, die aus Skandinavien kommen, ob ich die nie wieder sehen möchte, weiß ich nicht. Die Jury sagte mal, sollen wir nicht auch eine Kategorie machen, die hässlichste Zeitungsseite Europas oder so. Aber das haben wir uns dann immer verkniffen.
Ich würde sie mir aber anschauen, auf jeden Fall.
Wenn man jetzt an einem neuen Design arbeitet, also inwiefern fließt daran eigentlich auch Feedback von Leserinnen und Lesern ein? Also wir haben in den letzten Wochen hier schon darüber gesprochen, dass es wichtig ist, heutzutage Nutzerinnen und Nutzer einzubeziehen. Was weiß man denn aus der Leserforschung, was dann vielleicht auch konkret in dem neuen Design sichtbar wird?
Da ist vielleicht ein Beispiel ganz gut, die Fuldaer Zeitung. Die habe ich nicht gestaltet, aber die ist bei Newspaper Award sehr stark aufgefallen, weil eine deutsche Regionalzeitung mit so ca. 40.000 Auflage, das ist ja ziemlich wenig, hat auf einmal sehr stark auf visuellen Journalismus gesetzt. Und da hat die Redaktion wohl gesagt, das kann jeder so Texte schreiben, ein Bild dazu stellen. Wir wollen unsere tollen Arbeiten, die wir jeden Tag machen, doch besser präsentieren. Und das wurde dann entworfen. Die haben extra eine Artdirektorin eingestellt. Und das haben die Lesern gezeigt. Aber direkt mit der Absicht, pass auf, wir haben vor, das zu machen. Was ist denn eure Meinung dazu? Ne? Da kommt es schon fast darauf an, wie man die Frage stellt. Und also durch zahlreiche Treffen mit so kleinen Lesergruppen haben die dann eben da noch Verbesserungen machen können und hatten aber dann quasi auch das Okay bekommen, so von den Lesern, ja, das sollte man machen, das hat Sinn. Also Leserbefragungen sind eine Möglichkeit, die andere ist Blickaufzeichnung, das habe ich auch schon mal gemacht. Da kann man sehen, bis zu welcher Tiefe ein Artikel gelesen wird, wie Bilder beachtet werden. Da hat es zum Beispiel gezeigt, dass Bilder sehr stark beachtet werden, dass also noch eine Zeitung noch nie ein unwichtiges Bild in der Zeitung hatte. Also selbst irgendeine hintere Lokalseite, da haben die Bilder 70, 80% Beachtung. Das eine ist also Blickaufzeichnung, die andere Methode nennt sich Reader Scan oder Lesewert. Die ist sehr aufwendig, da bekommen ca. 100 Leser einen Scanstift mit nach Hause und scannen jeden Abend oder jedes Mal, wenn sie gelesen haben, wo sie aufgehört haben, einen Artikel zu lesen. Also es kann sein nach der Überschrift oder nach der so und so vielen Zeile oder sie haben bis zu Ende gelesen. Und das hat ziemliche Auswirkungen. Das zeigt sich nämlich, dass auch recht lange Artikel gelesen werden. Das war bei Zeitungen neu eigentlich, dass Leser durchaus bereit sind, 200, 300 Zeilen zu lesen. Man dachte eher, das ist jetzt für die Zeit so. Aber auch Regionalzeitungen haben auch seitdem dieser Test gemacht wird, so seit 10 Jahren ungefähr, durchaus längere Texte, also mehr Tiefe in den Artikeln.
Jetzt ist das ja mit dem Neuerfinden auch immer so eine Sache. Sie haben es gerade schon beschrieben, Zeitungen, das sind auch Markenobjekte, das heißt, die müssen immer noch erkennbar bleiben. Ich erinnere mich noch 2007, da hat die FAZ das Farbfoto auf der Titelseite eingeführt. Die Nutzer sind ja eher Gewohnheitstiere, wenn man da mal auch auf die Reaktion damals bei der FAZ-Änderung draufgeschaut hat. Wie gehen Sie damit um? Also, dass man einerseits doch einiges verändert, aber dann auch noch irgendwie das Traditionelle bewahrt.
Ja, das ist quasi ein Trick, dass man in die Zukunft greift, aber das bisher noch erkennbar ist, ne? Ich hatte vor Jahren mal die Aufgabe, den Zeitungskopf der Aachener Volkszeitung zu erneuern. Und zwar wollten die das Volk daraus nehmen, weil das halt aus den 20er Jahren war, also aus dem vorigen Jahrhundert. Die haben sich umbenannt in Aachener Zeitung. Und die haben damit eine Werbekampagne gemacht und Plakatwerbung geschaltet. Da war die Titelseite zerknüllt. Ne? Wer etwas verbessern will, der muss sich auch selber in Frage stellen. Da war die Titelseite zerknüllt. Und dadurch haben die sehr viel Aufmerksamkeit gewonnen und die Leser auch überzeugt, ja, das Alte muss nicht unbedingt so bleiben, man kann auch was Neues mal probieren. Ne? Aber es ist ein gewisses Risiko dabei, aber die haben es gut geschafft, muss man sagen.
Jetzt ist das vielleicht ein Positivbeispiel, aber sind die Verlage vielleicht manchmal doch nicht mutig genug oder sind es die Designer, denen der Mut fehlt?
Ja, gut, als Designer kann ich natürlich alles machen, theoretisch, aber es muss ja irgendwo auch bei den Lesern noch ankommen. Und da ist dieses Beispiel Fulda, die haben schon sehr viel gemacht, also dann muss man vorsichtig rangehen und die Leser sehr intensiv informieren. Ich weiß nicht, wie viele Runden die mit den Lesern gemacht haben, um die zu informieren, also die persönlich zu treffen, mit jeweils 20 Leuten oder mehr. Also das ist ein sehr großer Aufwand. Wenn man das nicht macht, dann hat man das Risiko, dass die Leute sagen, was soll das denn jetzt bitte? Das ist ja nicht mehr meine Zeitung, ich bin empört. Da habe ich auch einen Leserbrief der FAZ noch. Ja, ich bin empört über dieses farbige, über die farbige Abbildung auf ihrer Titelseite. Aber das sind natürlich eigentlich nur wenige. Und wenn man mal aufs Ausland schaut, in Skandinavien, Niederlande, da wurden deutlich größere Änderungen gemacht. Und die waren auch nicht erfolglos. Ne? Also zum Beispiel die Veränderung auf das halbe Zeitungsformat, wie es auch das Handelsblatt macht, ist ein Riesenschritt vom normalen Zeitungsformat auf ein halbes Format. Das gibt es in Deutschland so gut wie nie, aber im Rest Europas wurde das schon längst gemacht. Ne?
Was?
Von daher, weil unsere Leser vielleicht etwas konservativer sind und unsere Verleger und Journalisten auch.
Was würden Sie denn tatsächlich, wenn Sie sich das wünschen können, gerne mal umgestalten? Also welche Zeitung muss aus Ihrer Sicht mal dringend überholt werden?
Also ja, die Zeit ist ja leider oder zum Glück vorbei. Also so richtig furchtbar gestaltete Zeitungen gibt es fast gar nicht mehr. Ich hatte vor Jahren mal gesagt, ich finde ganz furchtbar die Nürnberger Nachrichten. Da kam dann aber ein empörter Brief des Verlegers. Und mittlerweile, das ist jetzt auch 20 Jahre her, mittlerweile haben die auch ein gutes Design bekommen. Aber es gibt so Zeitungen in Italien, glaube ich, ja, in Italien, die sind für meinen Fall sehr merkwürdig, weil da auf der Titelseite so große Überschriften sind und ganz kurze Texte. Da sind so 20 Überschriften drauf, ne? Das sieht also sehr chaotisch aus. Aber es wäre sicher auch ein Risiko, da das dann tatsächlich umzusetzen auch. Aber es wäre sehr spannend, sowas mal zu machen.
Sagt der Zeitungsdesigner Norbert Küpper. Danke.
Ja, ich danke auch. Viel Spaß noch, viel Erfolg.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Das ist das längste Quiz der Welt, glaube ich, mittlerweile. Wir stellen uns jede Woche.
Ich glaube auch, ist das langweiligste Quiz der Welt. Sagen manche jedenfalls.
Das sagt eine Person.
Eine Person.
Der Thomas sagt das immer, dass er da den Teil im Podcast überspringt.
Genau, deswegen haben wir ihn auch, glaube ich, schon 4 Jahre mindestens nicht mehr eingeladen, um hier mit uns über irgendein fachliches Thema zu sprechen.
Aber interessanterweise haben dann ganz viele andere gesagt, nee, ich höre eigentlich nur wegen der Köpfe.
Ah.
Also es ist sehr strittig. Das ist gut, glaube ich. Es ist polarisiert.
Ja, es polarisiert.
Wie man in einem Aircheck sagen würde.
Ja.
Ja. So, willst du anfangen?
Ich kann gerne anfangen. Meine erste Frage ist so, ich sag mal aus der Kategorie, wir bleiben für euch dran. Ich hatte dich ja letzte Woche nach der auslaufenden Sternkolumne gefragt von Hans-Ulrich Jörges.
Jörges, genau. Ja.
Ne? Hm. Zwischenruf hieß die. Habe ich gefragt, wie heißt die? Hast du gewusst?
Ja.
Jetzt gibt's aber ja natürlich nahtlos eine neue Kolumne vom Chefredakteur, von Florian Glass. Die heißt aber nicht mehr Zwischenruf, sondern die hat einen neuen Namen. Und ich gebe dir jetzt 4 zur Auswahl. Und du kannst sagen, wie sie heißt,
ja,
die Kolumne, die quasi ab der aktuellen Ausgabe, morgen glaube ich oder heute, ich weiß gar nicht, wann ich die Frage aufgeschrieben habe. Und zwar 4 Antwortmöglichkeiten. Die erste Antwortmöglichkeit ist Ach Deutschland. Die zweite Antwortmöglichkeit ist Ach nee. Die dritte Antwortmöglichkeit ist Ach Mensch. Und die vierte Antwortmöglichkeit ist Ach Menno.
Ach Deutschland.
Das ist falsch. Ach Mensch.
Wirklich?
Ja, ach Mensch, weil er tatsächlich auch inhaltlich sich nicht so sehr mal mit diesen politischen Themen beschäftigen, sondern eher mit so aktuellen menschlichen, gesellschaftlichen Entwicklungen und so befassen will. Also ach Mensch.
Okay.
Ne? Kann man wissen,
wieder
kann
was
man
aber auch. Und wie hieß nochmal jetzt denn der Fokus-Chefredakteur?
Das ist ja schon deine nächste Frage?
Nee, nein, ich wollte, aber du hast es ja eben gesagt. Aber irgendwie
Florian Glass, das ist aber der Chefredakteur vom Stern.
Ach, von Stern, entschuldige.
Ich dachte gerade, mein Gott, der schießt dir Fragen aus der Hüfte.
Nein, ich habe da immer ordentlich Vorlauf. Soll ja ein bisschen,
du könntest es mich jetzt fragen und ich würde nichts beantworten können.
Es gibt doch einen.
Sag ich auch noch. Ja, frag mal, was du eigentlich hier vorgenommen hast.
Genau. So, also ich habe tatsächlich, es gibt einen neuen Streamingdienst und langsam langweile ich mich mit der Überschrift neuer Konkurrent für Netflix. Ja.
Wirklich, schon wieder neuen? Ja, haben wir letzte Woche bestimmt schon angekündigt, dass er demnächst kommt, ne?
Zuna heißt Zuna. Der. Das ist eine deutsch-französische Streaming-Plattform. 40 Serien und 2000 Filmtitel sollen dabei sein. Der Schwerpunkt ist eher so auf so das, was in den kleinen Programmkinos lief, ja. Also die Vielfalt des europäischen Films soll dort abgebildet werden.
Die kleine Videothek um die Ecke, so diese Spezialvideotheken.
Ja,
so,
aber so diese, was man sonst so ein bisschen auf Arte guckt. Ja, also ja, so ein bisschen so, das ist da für Suna.da. Da. Ich möchte jetzt von dir wissen, ich sag dir jetzt, wie teuer. Ich möchte von dir Folgendes wissen, ja? Mhm. Dass du drei Preise sortierst.
Okay.
Den monatlichen Preis von Suna, den monatlichen Preis von Netflix und den Preis von einem Sixpack Milch.
Boah. Okay. Ja, hier liegt ein Stift, ich schreibe mal mit.
Ja.
Achso, das muss ich sagen. Ja. Sagst du mir Preise?
Also. Nee. Du kannst jetzt so überlegen, was das sein kann. Du kannst dir überlegen, was ein Sixpack Milch kostet.
Ja, ich würde sagen, also Netflix ist teurer als das Sixpack Milch. Ich sag mal so, die Standardmilch, die jetzt nicht irgendwie besonders fair ist.
Weißt du denn, wie teuer ein Liter Milch kostet?
Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich würde sagen, ich kaufe ja immer die teuerste, weil ich ja, sowohl die Kühe als auch die Milchbauern irgendwie unterstützen will.
Ja.
Aber ich würde sagen, dass der billigste Liter Milch kostet irgendwie, keine Ahnung, 90 Cent. Vielleicht ein bisschen weniger manchmal.
Okay.
Also es heißt irgendwie, jetzt mal gut gerechnet, 6 Euro.
Okay.
5 Euro bis 6 Euro kosten Sixpack Milch. Netflix kostet knapp unter 10, richtig? Ich weiß, die buchen immer nur ab. Ich merke auch nicht, wenn solche Preise steigen. Also 9 Euro irgendwas, glaube ich. Oder? Ja. Oder ist das Spotify? Siehst du. Egal. Jedenfalls ist es teurer als Milch. Und Suna positioniere ich dazwischen. Mit 7 Euro irgendwas.
Das weißt du doch. Du hast doch geguckt jetzt, wie teuer das ist.
Nein, hab ich nicht.
Sehr gut gemacht.
Ich habe nur gewusst, was Netflix und was Milch kostet.
Herr Perler, du hast das sehr gut hergeleitet. Die Summen sind eigentlich totaler Quatsch. Netflix kostet 7,99 im Monat.
Stimmt.
7,59 ist Suna tatsächlich mit 7 irgendwas, also perfekt in der Mitte. Und das günstigste ist das Sixpack Milch, dann in deiner Variante halt wahrscheinlich 6,99.
So ja, ich glaube auch.
Insgesamt, aber du kannst es schon für 426 Cent haben.
Okay.
Nämlich, wenn du direkt zu Aldi gehst, dann für 71 Cent je Liter habe ich.
So, das ist eine perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Ich bleibe bei Geldbeträgen, aber hänge ein paar Nullen vor dem Komma hinten dran. Es geht mir nämlich
vor dem Komma.
Ja, die Nullen nach dem Komma sind ja egal.
Ach so.
Verstehst du? Mhm. Also, es geht nämlich um die New York Times. Und ich stelle mir das so vor, dass bei der New York Times, da läuft einer rum, der ist seit Jahren für die Erlöse der guten alten New York Times Printbereich zuständig. Und der läuft seit Jahren mit einer ziemlich dicken Hose rum, die allerdings, ein bisschen gelitten hat die letzten Jahre. Und jetzt ist ja die New York Times ziemlich erfolgreich mit dem Thema Digitalabos. Und der Kollege, der sozusagen die Digitalumsätze sein eigen nennt, wenn es die überhaupt gibt, vielleicht ist es auch der gleiche, aber ich male mir das so aus. Wenn die sich jetzt in der Kantine treffen und sagen, hier, meine Abozahl, mein Umsatz, ist ja diesmal der Digitaltyp das erste Mal vorne, weil die New York Times zum ersten Mal, war jetzt ja eine News diese Woche, glaube ich gestern, mehr digitalen Umsatz macht als mit Print.
Mhm.
Ne? Und jetzt möchte ich von dir wissen, wie viel mehr ist denn eigentlich dieser Umsatz?
Oh, ich habe nur
die... Du kannst... ein bisschen daneben liegen.
Ich habe ehrlich gesagt nur ich habe nur die Schlagzeilen.
Ich sag dir noch was. Ich sag dir, gib dir eine kleine Hilfe.
Ja.
Insgesamt, also alles aufsummiert, alle Einnahmequellen sind im letzten Quartal 404 Millionen Dollar quasi gut geschrieben worden auf dem Konto der New York Times.
Ja, da würde ich sagen, 199 Millionen Dollar gehen an Print und der Rest geht dann an Online, also ein bisschen mehr.
Ja, das heißt... Na gut, also 185,5 Millionen US-Dollar gehen an das Digitalkonto.
Ja.
175,4 an Print. Also das sind 10,1 Millionen Unterschied. Der Rest, ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Weiß nicht. Ich gebe dir das mal.
Dankeschön,
Herr Keller. Ich gebe das mal. Du warst nah dran.
Ich freue mich. So eigentlich die Grundidee von unserem Spiel, wir haben jetzt auch nur eine Minute Zeit, deswegen machen wir das mal ein bisschen schneller, ist tatsächlich, dass wir ja, wenn wir irgendwie mal auf so Medienveranstaltungen sind, nicht ganz dumm dastehen, werden, dass daneben an ist, ja? Wenn dann jetzt jemand sagt, ah, guck mal, daneben am Tisch nebenan, das ist der dpa-Chefredakteur.
Ja, das weiß ich doch nie.
Wie heißt der?
Das weiß ich doch nie. Der heißt...
Wie würdest du ihn ansprechen?
Herr DPA, würde ich sagen. Herr Chefredakteur, würde ich einfach sagen.
Herr Chefredakteur? Das ist irgendwie ein super Plan auf so ein Event, wo Chefredakteure sind, immer alle anzusprechen mit, oh, Frau Chefredakteur, Herr Chefredakteur.
Das ist total super, oder?
Das ist sehr gut.
Ich weiß ja, es
dafür
leider
gibt's
nicht.
Einen Sympathiepunkt.
Ja, auf jeden Fall.
Sven Gößmann wäre dann noch richtig gewesen, wahlweise auch einfach aufs Namensschildchen.
Dann noch eine letzte Frage von mir. Wenn es ganz schlecht läuft, kommt ein alter Talkmaster zurück in die ARD. Ich hoffe, es passiert nicht, aber es gibt Gespräche zwischen dem SWR und dieser Person.
Ein Talkmaster?
Mhm.
Ich muss gerade an Björn Hegen Schimpf denken, aber das ist ja schon sehr lange her. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.
Wen würdest du sagen, also ich kann dir noch einen Tipp geben, der hat gesagt, sie können doch bei uns was im Dritten machen. Er sagt, nee, fürs Dritte komme ich nicht, ich komme nur fürs Hauptprogramm.
Ich weiß es nicht.
Wer würde das sagen? Wetten, dass du es nicht weißt.
Thomas Gottschalk.
Ja!
Das ist toll, Herr Peller.
Ja.
Ich freue mich.
Das war leicht.
Sind wir es einfach gleich oder?
Keine Ahnung, du hast, glaube ich, gewonnen.
Okay. Naja, macht ja nichts.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.